Frauengeschichten. Ich mache das nicht, um den Finger über die Frauen zu erheben, sondern das mache ich ja schon seit einiger Zeit, weil ich meine, Frauen sind sehr wichtig in der Bibel und die kommen fast immer ein bisschen zu kurz. Jetzt habe ich mir überlegt, was nehme ich mir diesmal vor? Ich habe eine Schwester, die heißt Lydia, ich habe eine Tochter, die heißt Esther und ich habe eine andere Schwester, die heißt Ruth. Das habe ich ein bisschen hin und her überlegt und dann bin ich bei der Lydia hängen geblieben. Weil ich denke, die Lydia ist eine Frau, über die man sonst nie viel hört, aber es ist wichtig, dass man sie betrachtet. Lydia, die Geschichte der Lydia, ist gleichzeitig auch die Geschichte des Beginns der Gemeinde in Europa. Letztendlich also auch die Geschichte der Gemeinde hier in Hemsbach, in Weinheim und überall in unserer Umgebung. Es ist die Gründungsgeschichte der Gemeinden in Europa. Kann man das erste? Ja, genau. Den Text dazu finden wir in Apostelgeschichte 16 und ich lese einfach mal die ganze Geschichte vor. Danach zogen sie weiter durch Phrygien und die Landschaft Galatien, denn der Heilige Geist erlaubte ihnen nicht, in der Provinz Asien die Botschaft Gottes zu verkündigen. Sie, das sind Paulus und eine Reihe von Begleitern, die sich aufgemacht haben auf eine Missionsreise. Als sie westwärts ziehend an die Grenze von Mysien kamen, wollten sie von dort in das nördlich gelegene Bithynien weiterziehen. Aber auch das ließ der Geist, durch den Jesus sie leitete, nicht zu. So zogen sie an Mysien vorbei und gingen ans Meer hinunter nach Troas. Dort in Troas hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien vor sich stehen. Herzlich willkommen, unsere Freunde aus Mazedonien. Und dieser Mann bat Paulus in dieser Vision, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Hierauf suchten wir sofort nach einem Schiff, das uns nach Mazedonien mitnehmen konnte. Denn wir waren sicher, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort die gute Nachricht zu bringen. Wir fuhren von Troas auf dem kürzesten Weg zur Insel Samothrake und am zweiten Tag erreichten wir Neapolis. Von dort gingen wir landeinwärts nach Philippi, einer Stadt im ersten Bezirk Mazedoniens, einer Ansiedlung von römischen Bürgern. Wir hielten uns einige Tage dort auf und warteten auf den Sabbat. Am Sabbat gingen wir vor das Tor an den Fluss. Wir vermuteten dort eine jüdische Gebetsstätte und fanden sie auch. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Auch einer Frau namens Lydia war darunter. Sie stammte aus Thyatira und handelte mit Purpurstoffen. Sie hielt sich zur jüdischen Gemeinde. Der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie begierig aufnahm, was Paulus sagte. Sie ließ sich mit ihrer ganzen Hausgemeinschaft, ihren Angehörigen und Dienstleuten taufen. Darauf lud sie uns ein und sagte, wenn ihr überzeugt seid, dass ich treu zum Herrn stehe, dann kommt in mein Haus und nehmt dort Quartier. Sie drängte uns, die Einladung anzunehmen. Das ist schon seltsam. Paulus und seine Begleiter wollen missionieren, doch sie dürfen nicht. Dort, wo sie es wollen, werden sie vom Heiligen Geist gehindert. Sie ziehen durch das Gebiet der heutigen Türkei, der römischen Provinz Asien. Ich habe hier mal ein kleines Bild und der erste Teil dieser Reise ist dargestellt durch die roten Pfeile. Sie ziehen so lange, bis sie ans Meer in die Stadt Troas kommen. Da hat sich sicher so mancher Frust aufgestaut, voller Energie. Wir möchten die gute Nachricht weitergeben, werden sie ein ums andere Mal daran gehindert, das zu tun. Man will und darf nicht. Das ist etwas ganz anderes, wie wenn man kann und nicht will. Kleiner Unterschied. Diese Männer, die wollten und konnten nicht. Und wie oft ist es heute bei uns so, dass wir könnten und nicht wollen. In Troas kommt endlich die Erlösung. Paulus hat eine Vision, die weichenstellend sein sollte. Er sieht einen Mann vor sich stehen, erkennbar als Grieche, ein Mazedonier, der ihn bittet, übers Meer zu kommen und zu helfen. Komm herüber zu uns nach Mazedonien und hilf uns. Paulus und seine Männer sind sicher, dass Gott in dieser Vision sprach, und sie machen sich sofort auf den Weg. Gottes Pläne funktionieren, wenn Menschen auf ihn hören. Das ist das Erste, was wir aus dieser Geschichte lernen können. Auch gegen den Frust haben Paulus und seine Männer gewartet, bis Gott zu ihnen sprach, bis er ihnen seine Pläne offenbarte. Wenn du ein Zeuge für Jesus sein willst, ist nicht blinder Eifer gefragt. Lass dich treiben vom Heiligen Geist und achte auf die Signale, die er gibt. Nicht jeder Weg, den du für richtig erachtest, ist auch der richtige. Aber wenn Gott dir den Weg zeigt, dann gibt es kein Halten. Dann gilt, geht nicht, gibt's nicht. Und so machen sie sich auf den Weg. Per Schiff über die Insel Samothrake nach Neapolis. Von dort geht es dann weiter nach Philippi. Zur Zeit unserer Geschichte war Philippi eine römische Kolonie, die überwiegend von römischen Veteranen besiedelt war. Es waren meistens altgediente Soldaten, denen man als Belohnung für ihren Einsatz ein Grundstück eben in dieser Stadt Philippi gab, dass sie dort siedeln konnten und dort ihren Lebensabend oder ihre Verdienste aufbrauchen konnten. Aufgrund ihrer Lage an der Via Egnatia hatte Philippi eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung. Heute sind von dieser Stadt nur noch Ruinen übrig. Es gibt keine Stadt mehr dieses Namens. Wenn Paulus missionierte, folgte er immer einem ganz bestimmten Schema. Wenn er in eine Stadt kam, suchte er immer zuerst den Kontakt mit den dort lebenden Juden. Er wollte zuerst den Juden das Evangelium, die frohe Botschaft bringen. Und die beste Gelegenheit dazu bietet sich natürlich am Sabbat in einer jüdischen Versammlungsstätte. So auch in Philippi. Am Sabbat geht es vor die Stadt an den Fluss, wo die jüdische Gebetsstätte war. Auf die Männer um Paulus wirkte es sicher befremdlich, dass dort nur Frauen zusammengekommen waren. Ist doch ein jüdischer Gottesdienst erst dann ein Gottesdienst, wenn mindestens 10 Männer da sind. Aber da waren nur in Anführungsstriche Frauen. Und Paulus hat sicherlich auch primär einen Mann erwartet. War doch in seiner Vision, in seinem Traum, ein Mann, der ihn eingeladen hatte, herüberzukommen. Aber sie überwinden ihre Vorbehalte und sprechen zu den Frauen. Ich habe so ein süßes Bild gefunden, wie man früher biblische Geschichten illustriert hat. Da sitzen die Frauen und die Kinder um Paulus und seine Begleiter herum und hören ganz andächtig zu. Eine dieser Frauen ist Lydia. Es ist nur ein Vers in unserer Geschichte, der Lydia vorstellt. Und trotzdem sagt er viel von ihr. Auch eine Frau namens Lydia war darunter. Sie stammte aus Thyatira und handelte mit Purpurstoffen. Sie hielt sich zur jüdischen Gemeinde. Der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie begierig aufnahm, was Paulus sagte. Lydia ist überhaupt kein symbolträchtiger Name, wie viele andere Namen in der Bibel. Lydia heißt ganz einfach die Lüderin. Also die Frau, die aus Lydien kommt. Es ist eben diese Gegend da in Kleinasien, wir sehen das, Lydia, also das ist die lateinische Schreibweise, Lydien. Die Städte, wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, die wie an einer Perlenschnur dort sind, die begegnen uns viel später in der Bibel, in der Offenbarung. Das sind die Städte der 7-Cent-Schreiben, die finden wir dort zum großen Teil. Die sind später missioniert worden und dort haben sie später dann auch Gemeinden gebildet. Lydia, die Lüderin. Es wird noch genauer präzisiert durch die Nennung der Stadt Thyatira. Und die finden wir auch, die ist etwas hervorgehoben, da ziemlich in der Mitte von dem Bild. Eine Stadt in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Es gibt sie noch immer, aber heute heißt sie Akisa. Durch ihre Tätigkeit scheint es sie nach Philippi verschlagen zu haben. Sie ist eine Purpurhändlerin. Darüber streiten die Theologen, ist es jetzt ein anrüchiger Beruf oder ist es ein guter Beruf? Ich habe mich mal der Lydia zuliebe für die wohlwollende Deutung entschieden. Purpur ist ein ganz wertvoller Stoff. Und um diesen Stoff zu färben, Purpur ist ein ganz dunkles, violettes Rot. Und damit wurden die Mäntel der Könige und der Kirchenfürsten, also der hohen Geistlichen, eingefärbt. Und dieser Farbstoff wurde gewonnen aus der Purpurschnecke. Also nicht so wie heute, da geht man halt einfach und kauft ein bisschen Farbe. Das war eine sehr mühselige Arbeit, diesen Stoff zu gewinnen, und entsprechend teuer war Purpur. Und jemand, der mit Purpur handelt, das ist schon jemand, der in der gesellschaftlichen Skala etwas weiter oben steht. Es deutet auch darauf hin, dass Lydia eben von Thyatira in Richtung Rom, in Richtung Philippi unterwegs war, an einer Handelsstraße. Sie hat wohl ganz gute Geschäfte mit diesem Purpur gemacht. Und wichtig ist auch, sie wird nicht als eine Frau eines Purpurhändlers genannt, sondern sie ist die Purpurhändlerin. Das bedeutet sehr viel. Das heißt also, sie hat das Geschäft gemacht und sie war eine bedeutende Frau, die einen wichtigen Beruf hatte. Purpur wird auch heute noch verwendet. In der katholischen Kirche ist es ein wichtiger Farbstoff für gewisse Gewänder des Papstes. Die werden noch mit diesem Purpur eingefärbt. Auch der Oberrabbiner der jüdischen Gemeinde hat einen Mantel, einen Überwurf in dieser Farbe Purpur. Eine taffe Frau, diese Lydia, würden wir heute sagen. Sie ist weltgewandt, sie hat ein eigenes Geschäft und sie handelt mit teuren Waren. Sie glaubt an Gott. Das dürfen wir dem Hinweis entnehmen, sie war eine gottesfürchtige Frau. Die Juden damals, sie taten sich schwer mit der Einordnung von Nichtjuden. Deswegen können wir hier lesen, sie war eine gottesfürchtige Frau. Sie ging zu den Gottesdiensten, zu den Versammlungen der Juden, aber sie war keine Konvertitin, sie war nicht zum jüdischen Glauben übergetreten. Deswegen diese etwas seltsame Bezeichnung in unserem Text, sie war eine gottesfürchtige Frau. Sie wollte mehr von dem Gott der Juden wissen, wollte mehr von dem Gott der Juden hören und hat deswegen ihr Leben an der jüdischen Religion orientiert. Weil sie den jüdischen Glauben aber nicht vollständig für sich annahm, wurde sie von den Juden auch nicht als vollwertige Gläubige angesehen. Aber weil sie weiterkommen will im Glauben und wachsen will, trifft sie sich mit anderen jüdischen Frauen zum Gebet. Der Herr öffnet ihr das Herz. Jetzt kommen wir zum Kern der Lydia-Geschichte. Gott führt Menschen. In Philippi kreuzen sich die Wege von Lydia und Paulus. Was auf den ersten Blick wie ein Zufall aussieht, trägt doch ganz klar Gottes Handschrift. Paulus, der eigentlich ganz andere Pläne hatte, wird vom Heiligen Geist geleitet und geführt. Dabei war er, wenn ihr die Karte aufmerksam betrachtet habt, zu Beginn seiner Reise ganz in der Nähe von dort, wo Lydia eigentlich herkam. Er ist praktisch dort vorbeigezogen. Hätte er seine ursprünglichen Pläne verfolgt, wäre es aber nie zu einer Begegnung mit Lydia gekommen. Gott stellte die Weichen, aber ohne Paulus' Bereitschaft, Gottes Wege zu gehen, wäre die Geschichte der Gemeinde anders verlaufen. Auch Lydia wird geführt, auch wenn sie es vielleicht gar nicht so empfunden hat. Ihr Weg führt sie ebenfalls von Kleinasien nach Griechenland in die Stadt Philippi. In ihrem Herzen hat sie den Wunsch, mehr von Gott zu erfahren, und so pflegt sie die Gemeinschaft mit den Juden. Wir sehen, zwei Menschen gehen ganz unterschiedliche Wege. Der eine übers Land, über die Via Ignata, der andere übers Meer per Schiff. Und sie treffen sich an einem Punkt, an einer Gebetsstätte vor der Stadt Philippi, wo die Frauen sich zum Gebet trafen. Gott schenkt die richtigen Begegnungen. Am Sabbattag kommt es an der Gebetsstätte der Juden zur Begegnung. Und hier geschehen zwei Dinge, die es wichtig sind zu beachten. Paulus, der ja eher den Ruf hat, Frauen gegenüber Vorurteile zu haben, springt über seinen Schatten. Und so sind es Frauen, denen in Europa zuerst die gute Nachricht mitgeteilt wird. Ich stelle mir die Situation gerade vor. Frauen treffen sich zum Gebet und zum Gespräch, sind unter sich und in dieser Runde platzen fremde Männer. Es geschieht ein kleines Wunder. Ein Gespräch kommt in Gang. Es ist aber kein Smalltalk, kein Reden über das Wetter. Paulus kommt, so wie er war, ziemlich direkt und gerade zur Sache. Er erzählt seine Botschaft. Vielleicht dachte er sich, besser zu Frauen als zu gar niemanden. Und vielleicht kommt es ja doch noch zu dieser Begegnung mit dem Mazedonier, mit dem Griechen, den er in seiner Vision gesehen hat. Ich mache das ein bisschen sarkastisch, ihr dürft es nicht so ernst nehmen. Aber Paulus war einer, wir lesen das ja später oft in seinen Briefen, und man legt es ihm in den Mund, dass er mit Frauen so seine Probleme hatte. Ich denke nicht, sonst hätte er hier dieses Gespräch nicht gesucht und auch nicht geführt. Es geschieht das zweite, noch viel größere Wunder. Gott öffnet Herzen. Lydia hört Paulus zu und was dieser sagt, fällt auf fruchtbaren Boden. Als ich das gelesen habe, musste ich an das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld denken. Ich habe hier ein schönes altes Bild gefunden vom Sämann, der ausstreut und ein Teil fällt auf den Weg, die Vögel picken es auf, ein Teil verdorrt, ein Teil wird vom Unkraut überwuchert und ganz am Ende, das ist das, was auf fruchtbaren Boden fällt und was wunderbare, schöne Frucht trägt. Wenn Gott nicht das Herz öffnet, zählen die besten Argumente nichts. Du kannst dich in der Bibel noch so super toll auskennen, kannst wunderbar argumentieren, kannst mit jemandem über deinen Glauben reden. Wenn Gott das Herz deines Gegenübers nicht öffnet, dann ist es zwecklos. Es ist Gottes Gnade, die den Samen der guten Nachricht keimen lässt. Lydia achtet auf Paulus Worte und erkennt, was dahinter steht. Wenn du mit jemandem über den Glauben und Jesus sprichst, musst du bedenken, es sind nicht deine Worte allein, die Menschen gewinnen. Reden und Handeln fruchten nur dann, wenn Gott die Herzen öffnet. Wenn du deinen Glauben bezeugen willst, sei so sensibel wie Paulus und achte auf Gottes Führung. Achte auf die Führung durch den Heiligen Geist. So wie er Paulus und Lydias Wege führte, wird er auch dich führen. Und es ist manchmal ganz anders, als wir uns das vielleicht vorstellen können. Auf der anderen Seite, wenn du auf der Suche nach Gott bist, wenn du Fragen hast, suche seine Nähe und sei offen für sein Wirken. Er wird den richtigen Moment schenken. Es wäre doch schade, wenn du den richtigen und entscheidenden Zeitpunkt verpassen würdest. Die griechische Sprache des Neuen Testaments kennt zwei Bezeichnungen für Zeit. Da gibt es einmal den Begriff Chronos. Chronos bezeichnet den zeitlichen Ablauf, gestern, heute, morgen. Und der zweite Begriff heißt Kairos. Und Kairos ist eine Bezeichnung für einen besonderen Moment, für den göttlichen Moment. Im Chronos von Paulus und Lydia, also in der zeitlichen Geschichte von beiden, gab es einen Kairos, gab es einen göttlichen Moment. Und diesen Moment erkennt Lydia und nutzt ihn. Das ist der Moment, wo aus einem Suchenden ein Findender geworden ist. Dieser entscheidende Moment. Und ich glaube, jeder von uns, der sich zu Jesus bekennt, hat in seinem Leben diesen Moment erfahren. Du hast vorhin erzählt, bei mir liegt es schon viele, viele Jahre länger zurück, aber auch ich habe in meinem Leben diesen Moment gehabt, wo ich erkannte, ja, Jesus ist für mich gestorben. Für mich war es eine Begebenheit, mein Vater hat mir immer biblische Geschichten erzählt. Und er saß abends an meinem Bett und es war so die Zeit kurz vor Ostern und er hat mir von der Kreuzigung Jesus erzählt. Und mein Vater hat geweint, als er mir diese Geschichte erzählt hat. Und das hat mich so tief getroffen. Mein Vater, der war ein junger Mann, der weint nicht. Ne? Aber diese Geschichte hat ihn zu Tränen gerührt. Und das war für mich ein auslösender Moment, wenn mein Vater weint. Ich war damals 9 oder 10 Jahre alt. Wenn mein Vater weint, dann ist es eine ganz ernste Sache. Dann steht er auch dahinter, dann stimmt das. Ne? Also für mich war das auch so eine Begegnung, die Gott geführt hat. Mein Vater und mich eben abends an diesem Bett, er erzählt mir eine Geschichte und er hat mein Herz geöffnet und ich habe es in diesem Moment begriffen. Was macht Lydia? Die Geschichte ist ja mit ihrer Bekehrung oder mit dem, was in ihrem Herzen geschieht, noch nicht zu Ende. Lydia macht Nägel mit Köpfen. Und das ist eigentlich etwas, was ich jedem von uns wünsche, nicht nur diesen Kairos, diesen göttlichen Moment, sondern dass aus diesem Kairos Nägel mit Köpfen werden. Kennt ihr den Unterschied zwischen einem Stift und einem Nagel? Ganz genau. Ein Nagel hat einen Kopf und ein Stift, das ist das, was von euch auf der rechten Seite ist, das ist ein abgeschnittener Nagel, aber die Fachleute sagen, es ist ein Stift. Der Kopf ist das Entscheidende vom Nagel. Und der Kopf hat drei Eigenschaften. Als erstes, er ist gut sichtbar. Für denjenigen, der den Nagel einschlägt, ist es schon wichtig, worauf man schlagen muss. Also der Kopf zeigt uns, wo der Nagel ist. Als nächstes hilft er, den Nagel einzuschlagen, weil die Kraft muss ja auf einen Punkt konzentriert werden. Und wer schon mal versucht hat, einen Nagel einzuschlagen, der weiß, wenn man da keine Übung hat und den Kopf nicht richtig trifft, dann ist es ein ganz schön mühseliges Geschäft. Aber die allerwichtigste Eigenschaft dieses Kopfes ist, er gibt dem Nagel Halt. Wenn ein Nagel keinen Kopf hat, kann man ein Brett, was mit einem Stift befestigt ist, relativ leicht wieder abziehen. Aber ein Brett, was mit einem Nagel befestigt ist, kann man viel, viel schwerer wieder vom Untergrund lösen. Und wenn jemand Nägel mit Köpfen macht, dann macht er eine Sache richtig. Dann überlegt er sich, warum er etwas tut. Was macht Lydia? Sie ließ sich mit ihrer ganzen Hausgemeinschaft, ihren Angehörigen und Dienstleuten taufen. Darauf lud sie uns ein und sagte, wenn ihr überzeugt seid, dass ich treu zum Herrn stehe, dann kommt in mein Haus und nehmt dort Quartier. Sie drängte uns, die Einladung anzunehmen. Zwei Dinge tut Lydia. Sie lässt sich und ihre Hausgemeinschaft taufen. Ihren neuen Glauben will sie auch öffentlich bekennen und dazu stehen. Welch ein Beispiel für Konsequenz und Mut. Das war damals noch viel, viel mehr, wie es vielleicht heute ist. Aber sie geht noch einen Schritt weiter. Sie lädt Paulus und seine Begleiter in ihr Haus ein und bittet sie, dort zu bleiben. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich treu zum Herrn stehe, dann kommt in mein Haus und nehmt dort Quartier. Die Missionare werden geradezu genötigt, die Einladung anzunehmen. Warum das? Die Männer, Paulus und seine Begleiter, sollen auch zu Lydias Entscheidung stehen. Das ist ganz wichtig, nicht nur was im Herzen von Lydia geschehen ist, sondern Paulus und seine Männer sollen sagen, jawohl, genau das hat stattgefunden. In Lydia ist etwas passiert, eine Umkehr in ihrem Herzen hat stattgefunden. Sie will sich und ihr Haus als Keimzelle der entstehenden Gemeinde manifestieren. So wird sie, eine Frau, eine Nicht-Europäerin, eine Türkin, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das ist wieder sarkastisch gemeint. Also eine Frau, eine Türkin, eine Nicht-Europäerin wird zur ersten Gemeindeleiterin in Europa. Das ist doch ein Ding. Und gerade wo wir heute mit Flüchtlingen, mit Asylanten zu tun haben, wo wir mit Fremden oder von Fremden umringt sind, ist das ein wunderbares Beispiel, wie international Gottes Plan angelegt ist. Und mich hat es in meinem Herzen gefreut, dass die Urzelle der europäischen Gemeinden auf ein solches Fundament aufgebaut ist. Eine Frau, keine Patriarchen, die sich verdient gemacht haben über viele, viele Jahre in ihrem Leben und ihrem Glauben. Eine Nicht-Europäerin, eine Zugereiste, eine Neugeplagte, wie wir in Hemmsprach sagen. Und dann noch eine Türkin. Wie wunderbar und weitschauend sind Gottes Wege und Pläne. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Sei offen für Gottes Weisungen und Wege. Du musst bereit sein, seine Wege zu gehen, darauf zu hören und zu schauen, was er dir sagen und zeigen will. Gott spricht auf vielfältige Weise. Er spricht in seinem Wort, er spricht durch unsere Geschwister zu uns, er spricht aber auch durch Träume und Visionen, wie das hier im Falle von Paulus war. Gott öffnet die Herzen. Lass den richtigen Zeitpunkt, den Kairos, nicht verstreichen. Wenn du das Gefühl hast, es ist dran, dann tu es. Morgen kann es zu spät sein. Und mach Nägel mit Köpfen. Ich habe ein Lied gefunden, was wir in unserer Jugendzeit oft gesungen haben, passt sehr schön und greift diese Sache von Gottes Wegen noch einmal auf. Das Lied heißt, Gottes Wege sind wunderbar. Sag ja zu Gottes Wegen. Sag ja zu Gottes Wegen. Gottes Wege sind immer gut. Er führt dich allen Wegen stets in seiner Hut. Er führt dich aller Wegen stets in seiner Hut. Manchmal will dein Herr, dass du bestimmte Wege gehst. Er braucht Leute, so wie dich. Und es fällt dir schwer, weil du die Führung nicht verstehst. Und du fragst, Herr, warum ich? Sag ja. Sag ja zu Gottes Wegen. Gottes Wege sind immer gut. Er führt dich aller Wegen stets in seiner Hut. Amen.